Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Damen und Herren, mein Name ist Martin Wulff. Ich bin Partner bei Streckmark Schwedhelm und bin als Anwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, schwerpunktmäßig insbesondere in streitigen Fällen unterwegs. Und das sind viele streitige Fälle, die dann auch steuerstrafrechtliche Bezüge und Bezüge zum Umsatzsteuerrecht haben. Und vor diesem Hintergrund will ich in den folgenden 20, 25 Minuten etwas berichten aus unserer Tätigkeit und über aktuelle Problemstellungen aus dem Bereich von Umsatzsteuer und Compliance. Das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich mit meinem lieben Kollegen Carsten Odinius. Herr Odinius, was lässt sich über Sie berichten?
Hallo Herr Wulff und guten Tag in die Runde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, mein Name ist Carsten Odinius, ich bin Rechtsanwalt bei Streckmark Schwedhelm, sitze in Köln und habe einen ganz ähnlichen Zuschnitt von meinem Tätigkeitsbild her, bin also auch im Bereich des Steuerstrafrechts unterwegs und in der Praxis unserer Praxisgruppe im Praxisfeld Umsatzsteuern. Und ja, genau deshalb sitzen wir heute hier gemeinsam zusammen. Wir haben uns einmal ein Thema rausgepickt, und zwar Umsatzsteuer und Compliance. Wir wollen also einmal darüber sprechen, was es für Compliance-Felder gibt, die Bezug zum Umsatzsteuerrecht aufweisen und die natürlich sich gerade in diesem Kontext des Steuerstrafrechts abspielen. Und damit würde ich sagen, springen wir auch direkt rein, Herr Wulff. Was ist denn so das besondere Risikofeld für die Compliance in der Umsatzsteuer? Woher kommt es eigentlich, dass wir uns damit ja doch so regelmäßig und so viel beschäftigen, dass da so ein großer Nachfrage- und Beratungsbedarf besteht?
Ja, aus meiner Wahrnehmung ist das eigentlich ganz, ganz putzig, wenn man so mit jungen, angehenden Steuerrechtlern spricht. Wir sind ja auch an Universitäten zum Beispiel unterwegs. Ne, viele haben dann immer so die Ertragssteuern, die Körperschaftssteuer, vielleicht auch die Erbschaftssteuer als spannendes steuerrechtliches Gebiet im Auge. Am Anfang habe ich immer den Eindruck, haben viele überhaupt nicht den Blick für die Umsatzsteuer und verkennen insbesondere die immense wirtschaftliche Bedeutung der Umsatzsteuer. Und zwar einerseits für den Steuerpflichtigen. Die Unternehmereigenschaft im Umsatzsteuerrecht ist unglaublich weit, Rechtsform unabhängig, auch unabhängig vom wirtschaftlichen Erfolg. Insofern hat die Umsatzsteuer eben für die Unternehmen oder Geschäftstreibenden, wenn man es allgemeiner formulieren will, erhebliche Bedeutung. Aber umgekehrt eben insbesondere für den Fiskus, wenn man sich die Statistiken anguckt, das ist vielen Leuten nicht so ganz bewusst. Die Umsatzsteuer ist ja neben der veranlagten Einkommensteuer die höchste, umfangreichste Steuerquelle, die der deutsche Fiskus hat. In der Statistik 2023 zum Beispiel waren das 290 Milliarden Euro plus nochmal knapp 80 Milliarden Euro Einfuhrumsatzsteuer. Also das sind ganz dicke Klötze im Etat des Finanzministers und insofern natürlich auch eine Steuerart, hinter der die Finanzbehörden aus guten Gründen sozusagen eifrig hinterher ermitteln.
Ja, und auf der einen Seite ist ja da auch mit anzusprechen, dass nicht allein, ne? Das komplexe System der indirekten Verbrauchsteuern spielt ja hier sicherlich auch nochmal mit rein. Wie greift das denn hier an der Stelle mit ineinander?
Ja, es ist halt unglaublich kompliziert, ne? Das muss man einfach sagen. Wir haben ja jetzt in der theoretischen Sprech sozusagen, wir haben einen Allphasen-Netto-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug. Also ein richtig schönes, könnte scherzhaft sagen, deutsches Steuersystem, herrlich kompliziert und ausdifferenziert, aber insbesondere eben mit dem Recht zum Vorsteuerabzug, was ja eigentlich aus Sicht der Unternehmer gut ist, die Neutralität der Umsatzsteuer für den Unternehmer herbeiführen soll, aber höchst fehleranfällig aus der Sicht der Unternehmen. Und das muss man schon ehrlicherweise zugeben, gerade wo wir beide ja so ein bisschen auch aus dem Steuerstrafrecht kommen, extrem missbrauchsanfällig. Ne? Und auch die ehrlichen Unternehmer können eben in Probleme kommen, wenn sie sozusagen versehentlich mit solchen Leuten in Kontakt kommen, die sich die Schwächen dieses Systems zu eigen machen.
Ja, absolut. Ich meine, das ist natürlich auch das, was dann auch von europäischer Seite im Blick ist. Die Missbrauchsbekämpfung geht halt hoch bis zur EuGH-Rechtsprechung, über die wir sicherlich an späterer Stelle noch einmal Bezug nehmen werden. Aber das macht natürlich genau dieses Compliance-Feld aus im Kontext der Umsatzsteuer.
Ja, und Gut, ne, wenn man dann ein bisschen weiter ins Detail guckt, auf die verfahrensrechtlichen Besonderheiten schaut, die Umsatzsteuer ist ja sozusagen das Modellsteuersystem eines Selbstveranlagungssystems. Ne. Wir haben eine Anmeldungssteuer und dann nicht nur eine Anmeldungssteuer, wo man einmal im Jahr was erklären muss, sondern idealtypisch, wenn wir die Voranmeldungen mit einrechnen und wenn wir bei den mittleren und größeren Unternehmen von 12 Voranmeldungen ausgeben, müssen eben 13 Mal im Jahr Steuererklärung als Anmeldung gemacht werden. Und ein bisschen spöttisch gesprochen, das ist 13 Mal die Chance, was falsch zu machen, ne? Klar.
Ja, absolut.
So, und das Umsatzsteuerrecht zeichnet sich eben nicht nur durch die, wenn man so will, 13 Erklärungen aus, 13 Steueranmeldungen aus, die abgegeben werden müssen, sondern wir haben eine ganze Reihe von weiteren Mitwirkungsdokumentationspflichten. Was sind die Bereiche, die einen da berühren und wozu führt das?
Ja, das ist eben die Besonderheit hier, ne? Wir haben hier so ein Netz von ergänzenden Mitwirkungs- und Dokumentationspflichten. Dazu gehören zum einen natürlich die Aufzeichnungspflichten nach § 22 USTG, dazu gehören Meldepflichten, wie nach § 18a USTG fortfolgende, aber natürlich auch die Korrekturpflichten und die Einhaltung formaler Vorgaben. Also all dieses Netz umspannt sozusagen die gesamte Abbildung der umsatzsteuerlichen Veranlagung und ja, führt natürlich dann auch im Ergebnis dazu, dass bei einer zunehmend hohen Prüfungsintensität der Finanzbehörden dieses Pflichtenkorsett dann natürlich auch immer abgeprüft wird und natürlich auch ein gewisses Risiko mit sich birgt.
Und Stichwort Risiko, ne, in unserer Praxis ist es ja so, dass wir nicht nur Steuerstreit machen, was jetzt die Relation zum Finanzamt geht, sondern Kollegen von uns machen ja auch relativ viel zivilrechtliches Verfahrensrecht und zivilrechtliche Schadensersatzklagen, Ähnliches. Auch da spielt die Umsatzsteuer eine große Rolle, weil eben häufig dann steuerliche Schäden, die sich bei dem einen Unternehmer irgendwie abbilden, denkbarer wiederum Ausgleichsposten im Rahmen zivilrechtlicher Auseinandersetzungen sind, sodass das Umsatzsteuerrecht eben auch in diese zivilrechtlichen Auseinandersetzungen hereinspielen kann. Aber damit nicht genug, denn das, was man auch vor jetzt jüngeren Steuerstrafrechtlern immer sagen kann und sich ja auch zum Beispiel in der Rechtsprechung des ersten Strafsenats abbildet, ne, das Steuerstrafrecht in Deutschland, insbesondere auch bei den Gerichten, ist, kann man so ein bisschen scherzhaft sprechen, vor allem Umsatzsteuerstrafrecht. Ne? Ganz, ganz viele Fälle der strafrechtlichen Praxis beschäftigen sich mit der Umsatzsteuer. Was sind die Gründe dafür? Jetzt wollen Sie das nochmal beschreiben aus Ihrer Perspektive?
Ja, also da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Gründen. Wir haben auf der einen Seite im Anmeldeverfahren natürlich allein schon die häufigen vorhin schon genannten Erklärungsfristen, die natürlich schnell überschritten werden können. Da sind wir schnell in einer, ja, in einem strafbaren Steuerhinterziehungsbereich. Darüber hinaus haben wir natürlich, also das wäre jetzt das Risikofeld der verspäteten Erklärung. Gleichzeitig die vorhin angesprochenen Pflichten sind ja auch Korrekturpflichten vor. Da haben wir einen gewissen Grenzbereich oder eine gewisse Nähe zur Selbstanzeige nach § 371 AO. Also auch hier muss dann natürlich sowas mit eingedacht werden. Vollständigkeitsgebot, natürlich auch die in 371 Absatz 2 genannten Voraussetzungen. Sind diese noch eingehalten? Gerade bei der Umsatzsteuer mit einem großen Volumen sind wir schnell im Bereich von 25.000 Euro, also der hier in Nummer 3 vorgesehener Ausschlussgrund. Also genau diese Punkte sind dann halt zu berücksichtigen und birgen natürlich ein großes steuerstrafrechtliches Risiko. Gleichzeitig eben ist es natürlich auch so, dass durch die 12 Anmeldungen plus Jahreserklärung man an sich jedes Mal eine eigenständige Handlung hat und damit auch mehr als nur eine Steuererklärung, die mehr Anknüpfungspunkte. Und deshalb ein größeres Risiko.
Nach meiner Erfahrung, ich denke mal, das ist unsere gemeinsame Erfahrung, das, was man in der Praxis immer wieder sieht, ist, dass ja viele Unternehmen bei der Zusammenstellung der Daten und Einhaltung der Fristen für die Umsatzsteuervoranmeldung notgedrungen eine gewisse Großzügigkeit an den Tag legen. Unter steuerstrafrechtlichen Gesichtspunkten, ne, die verspätete Abgabe einer Umsatzsteueranmeldung mit einem Zahlungssoll erfüllt eigentlich den Tatbestand. Die Abgabe einer zu niedrigen Steueranmeldung mit einem Zahlungssoll erfüllt eigentlich auch den Tatbestand. Das ist bei der Umsatzsteuervoranmeldung insofern noch nicht so brisant, weil man da strafrechtlich betrachtet ja noch ein relativ großzügiges Korrekturkorsett hat. Das, was viele dann nicht sehen, ist, dass spätestens mit dem Datum für die Abgabe der Umsatzsteuerjahreserklärung, da wird es dann wirklich brenzlig. Denn wenn ich über die Frist der Umsatzsteuerjahreserklärung hinausgehe oder notgedrungen erstmal eine falsche Umsatzsteuerjahreserklärung abgeben würde, weil mir zum Beispiel noch irgendwelche Zahlen fehlen, dann ist das tatbestandlich und ist dann eben auch nicht mehr ohne weiteres zu korrigieren. Denn wenn wir dann über 25.000 Euro sind, dann sind wir in diesem besonderen Korsett der Selbstanzeige, die nicht mehr strafbefreiend wirkt, sondern nur noch gegen Auflagenzahlungen in eine Strafbefreiung führen kann. Und insofern ist das so nach meiner Wahrnehmung eben ein besonderes Problem, was in der Praxis vielfach sehr großzügig behandelt wird. Da passiert dann häufig erstmal nichts, aber an der einen oder anderen Stelle schlägt dann eben schon der Blitz ein. Und insofern gilt es eben insbesondere, die Frist zur Abgabe der Umsatzsteuerjahreserklärung im Auge zu behalten.
Ja, absolut. Also gerade unter diesem Stichwort nochmal Compliance gesprochen, die Einhaltung dieser Fristen zu verankern, zu dokumentieren und natürlich auch abzusichern. Gleichzeitig kommt dann häufig auch, so meine Erfahrung aus den bisherigen Mandaten, dann auch der Einwand, ja, wir haben es natürlich auch mit Erstattungsbeträgen, die sich aus dem Vorsteuerabzug ergeben, zu tun, wenn es dann zu einer Kompensation kommt. Ne, hier haben wir ja dann so ein bisschen die Besonderheit in der Umsatzsteuer, eben das in § 370 Absatz 3 vorgesehene Kompensationsverbot gilt hier insofern eingeschränkt, beziehungsweise ist da halt im Zusammenhang zu sehen, diese Vorsteuerbeträge können dann eben Berücksichtigung finden, solange sie im unmittelbar wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. In diesem Zusammenhang müssen sie aber dann auch stehen. Das heißt, nicht jede Erstattung kann dann immer gleich die Rettung sein, sondern auch da gilt es, ja, den Blick drauf zu halten.
Wobei da ja die Rechtsprechung jetzt unter steuerstrafrechtlichen Gesichtspunkten zu diesem Kompensationsverbot sich ein bisschen entspannt hat. Ne, früher ging der BGH ja davon aus, dass Vorsteuerbeträge, die mit verschwiegenen Umsätzen zusammenhängen, sozusagen strafrechtlich irrelevant bleiben würden, vollständig unter das Kompensationsverbot fallen. Diese Rechtsprechung ist ja aufgehoben worden. Es gibt die letzte Entscheidung, wo das nochmal relativ klar ist, eine Entscheidung vom 21.02.2024, wenn das der ein oder andere Zuhörer sich nochmal angucken will. Aktenzeichen ist 1 STR 394 aus 23. Das ist auch nochmal ein Fall, wo der BGH zum Kompensationsverbot entschieden hat und auch nochmal klargestellt hat, dass das die Ausnahmen vom Kompensationsverbot, also die Verrechenbarkeit, wenn ein unmittelbarer wirtschaftlicher Zusammenhang besteht, heute auch für die Umsatzsteuer gelten. Also insofern nach wie vor problematischer Bereich, aber nicht mehr ganz so problematisch, wie er früher mal war. Ja, wie geht's weiter? Wenn wir über Compliance reden, klar, das eine große Compliance-Feld, was wir jetzt hier gar nicht im Detail behandeln wollen, sind ja vor allem organisatorische Fragen. Ne, wie stelle ich eben unternehmensintern über organisatorische Anweisungen, gegebenenfalls über auch EDV-Routinen oder ähnliches, sicher, dass ich in dem Fristenkorsett bin und die umsatzsteuerlich erkannten Probleme dann auch angemessen organisatorisch berücksichtige. Das, was wir hier ja eher sozusagen behandeln wollen, wo wir eher den Augenmerk drauf haben, sind sozusagen die materiellen Probleme. Was sind die materiellen Punkte, bei die eben typischerweise zu Compliance-Problemen führen in der Umsatzsteuer? Wie kann man das mal strukturieren? Wie könnte man das einordnen, wenn man sich auf sein eigenes Unternehmen guckt und sich mal überlegt, wo können die Risiken liegen, Herr Odinius?
Ja, wenn wir doch mal genau von dem Bild jetzt ausgehen, der Unternehmer, die Unternehmerin im Zentrum, hätten wir grundsätzlich in den umsatzsteuerlichen Bereichen ja so, dass man einmal eine klare Trennung machen kann zwischen den Eingangsumsätzen und den Ausgangsumsätzen. Und eigentlich auch nach dieser Trennung betrachtet und strukturiert hat man auf jeder Seite eigenständige Problemfelder, die sich aus Compliance-Gesichtspunkten darstellen und die berücksichtigt werden müssen. Weil auf Eingangsseite, also auf Seite der Eingangsumsätze, sind das sicherlich die Problemfelder rund um den Vorsteuerabzug. Da gibt es verschiedene Anknüpfungspunkte, wie beispielsweise die Eingangsrechnung, ordnungsmäßige und auch formal ordnungsgemäße Eingangsrechnungen, Zusammenhang mit steuerfreien Ausgangsleistungen, nachträgliche Änderungen im Zusammenhang eben mit 15a USTG. Wenn wir da gleich mal sicherlich noch mal im Einzelnen ein paar Punkte zu besprechen wollen, sind aber auf Ausgangsseite genauso Problemfelder zu identifizieren im Zusammenhang mit den Ausgangsumsätzen. Also hier das Stichwort der Steuerbefreiung, liegen formal die Voraussetzungen dafür vor, Zuordnung von Umsätzen zum ermäßigten Steuersatz. Also da stellen sich auch einige Problemfelder, die Berücksichtigung finden müssen und ja, die sicherlich genug Gesprächsstoff für noch weitere Podcast-Folgen bieten würden, aber lassen Sie uns gerne mal ein, zwei Jahre auswählen und ein bisschen näher beleuchten.
Ich denke mal, auf der Eingangsseite ist natürlich das große Problemfeld die Sicherung des Vorsteuerabzugs aus der Sicht des Unternehmens. Ich weiß jetzt, wenn man so den Blick über unsere Schreibtische streichen lässt, vielleicht nur der Vollständigkeit halber, klar, ne, es können noch andere Fälle dann dazukommen. Was wir jetzt hier in einigen Fällen zum Beispiel haben, sind Konstellationen, wo Reverse-Charge-Fälle nicht entdeckt worden sind. Auch das sind ja Problembereiche, wo ich auf der Eingangsseite dann auf einmal steuerpflichtig werde. In der jüngeren Vergangenheit eben viel auch in diesen Baudienstleistungsfällen problematisch geworden. Oder ich weiß, andere Fälle, die wir im Moment haben, wo in größeren Unternehmensstrukturen dann einzelne Unternehmen Vorsteuerabzüge in Anspruch nehmen, obwohl die sich bei genauerer Betrachtung als reine Holdingunternehmen darstellen. Dann können sie möglicherweise keinen Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen, weil sie die Unternehmereigenschaft schon nicht erfüllen. Also das sind so Spezialfelder, die dann im sozusagen hier auf unseren Schreibtischen mal auftauchen. Aber klar, ne, der Klassiker, denke ich mal, ist der Streit um den Vorsteuerabzug. Was sind da so die Schwerpunkte, die uns beschäftigen?
Ja, also gerade jetzt mit Blick auf die Compliance ist natürlich ein Punkt da immer zentral, das ist natürlich die Rechnung. Ne? Das ist etwas, was ständig in der Prüfung natürlich auch auftaucht und umgekehrt natürlich auch etwas ist, was man unter Compliance-Gesichtspunkten immer mitdenken und prüfen muss. Das fängt natürlich an bei den ganzen formalen, also ist die Rechnung ordnungsmäßig und formal ordnungsgemäß. Das wird sich in Zukunft mit Blick auf die E-Rechnung da auch fortsetzen. Aber gehen wir mal rein in die Rechnung, Stichwort Unternehmenssitz, also die Anschrift des Unternehmenssitzes auf der Rechnung ist ja ein Klassiker, auch so in der Rechtsprechung vielfältig behandelt. Was kann man vielleicht so zum Einstieg für den Blick für die Compliance-Lampe auf dieses Feld sagen? Also grundsätzlich ist es ja so, der Vorsteuerabzug wird so nach der auch schon früheren BfH-Rechtsprechung dazu dem Unternehmer, der Unternehmerin dann gewährt, wenn die Angaben zum Sitz des Unternehmens zutreffend sind. Und das ist deshalb aus Compliance-Sicht so relevant, weil ja dann der Leistungsempfänger, also hier unser Unternehmer und die Unternehmerin eben, die trifft dann die Beweislast. Und zwar die Beweislast im Hinblick darauf, ob halt dieser Unternehmenssitz, der hier ausgewiesen wird, in der Rechnung auch zutreffend ist von ihr. Und da gab es halt auch in der Vergangenheit vielfache Rechtsprechungsänderungen darum, weshalb es schon erkennen lässt, dass dieses Feld ein gewisses Minenfeld ist und war. Und das bezieht sich besonders auf diese Klassikerfelder, Meldesitz, Briefkastensitz. Da gab es halt eine Reihe von Rechtsprechungen, die nun mal so ganz kurz eingeordnet, damit wir wissen, worüber wir da sprechen. Also es ging ja immer stets um die Frage, die auch der BfH dahingehend schon früher nannte, ja, ein Briefkasten kann ausreichend sein für einen Unternehmenssitz und deshalb auch die Adresse dieses Briefkastens, aber ursprünglich gesagt dann nicht, wenn es halt sich nur um einen reinen Scheinsitz handelt. Ja, diese Debatte darum, haben wir jetzt hier einen zutreffenden Unternehmenssitz und damit eine zutreffende Anschrift in der Rechnung, wurde dann etwas befeuert durch die EuGH-Rechtsprechung, vor allen Dingen damals durch die Stegkamp-Entscheidung, die halt durchblicken ließ, ja, es könnte durchaus sein, dass es nicht erforderlich ist, eine wirtschaftliche Tätigkeit an dem Sitz tatsächlich auszuüben. Und dies führte dann in der Folge zu weiteren Entscheidungen, auch vom BfH, die letztlich darin mündeten, in dem, was man jetzt immer mit eindenkt, nämlich wenn man sagt, okay, die wirtschaftliche Tätigkeit kann auch an einem anderen Ort ausgeübt werden, muss jedenfalls aber die Anschrift eine postalische Erreichbarkeit zugrunde legen. Und das ist auch etwas, woran sich dann eben in der Praxis die Rechnungen an der Stelle messen lassen müssen, dass sie halt eben diese Voraussetzungen mitbringen, ist die postalische Erreichbarkeit gewährleistet. Und ja, jetzt mit Blick auf die Praxis gesprochen natürlich, dann die Frage, dennoch wird es häufig aufgegriffen durch die Prüfung und dann entsprechend versucht da den Vorsteuerabzug eben zu versagen.
Wie sehen Sie das? Ich glaube, ne, Entschuldigung, wenn die nur, dass man vielleicht nochmal das so ein bisschen illustriert. Ne, ich meine, welche Fälle sind das? Das ist natürlich für die Fahnder und für die Betriebsprüfer insofern dann auch erstmal ein einfacher Aufgriffspunkt, dass die dann nachschauen, ne, Umsatzsteuernachschau, dass die Adressen aufsuchen von den leistungserbringenden Unternehmern. Und wenn das dann Leute sind, die sich weggeduckt haben, stellt die Steuerfahndung eben häufiger fest, Das sind irgendwelche Anschriften, entweder es ist ein Büroserviceunternehmen oder es sind irgendwelche, keine Ahnung, Kellerräumlichkeiten, wo sich der Vermieter dunkel dran erinnern kann, dass da mal ein Mietvertrag abgeschlossen wurde, wo aber, wenn die Fahndung dann aufschlägt, da vielleicht noch ein trauriger leerer Schreibtisch steht und man noch verstaubt erkennen kann, dass da mal irgendwie ein Faxgerät stand oder was. Und das ist natürlich in den Mitteln, in den Zeiten elektronischer Kommunikation auch zunehmend flüchtig, ne? Denn die Leute können sich ja überall aufhalten. Ich brauche ja heute keinen Sitz mehr. Insofern, ne, ist, glaube ich, die Erfahrung, die man macht an der Stelle, dass eben die Rechtsprechung, die das doch auf die postalische Erreichbarkeit nach wie vor noch fixiert, kann da durchaus ein Rettungsanker sein, weil das dann eher für den Unternehmer, der den Vorsteuererstattung in Anspruch genommen hat, noch nachweisbar sein kann, dass mal postalisch verkehrt worden ist, ne?
Absolut, also gerade mit Blick auf die letzten Entscheidungen des BfH ist diese Argumentation auf jeden Fall hier hilfreich, aber bedarf natürlich dann auch einer gewissen Dokumentation, auch hier wieder unter dem Compliance-Gesichtspunkt, also durchaus ratsam an der Stelle den Mandanten dann auf hinzuweisen, wenn man diese Argumentation fährt, dass man die dann natürlich auch in irgendeiner Form anhand von Dokumentation, Schriftverkehr etc., also Nachweis über diese postalische Erreichbarkeit dann eben führen kann.
Das heißt, im Grunde genommen wäre das unser Aufruf, dass man die gute alte Briefpost schon gelegentlich mal benutzen sollte, um mit Geschäftspartnern zu korrespondieren und nicht nur per E-Mail und, ich weiß nicht, Messenger.
Ja, genau. Ne? Also das kann man durchaus so zusammenfassen. Wenn gleich mal jetzt natürlich mit Blick auf die E-Rechnung das in Zukunft nicht einfacher werden dürfte. Aber ja, genau so ist es. Das führt uns aber auch direkt zum zweiten Punkt in diesem Kontext der Rechnung, der immer wieder Gegenstand von Prüfung ist und umgekehrt eben auch ja berücksichtigt werden muss bei der Prüfung und Compliance-Maßnahmen. Das ist nämlich die Leistungsbeschreibung in der Rechnung. Der Punkt ist einfach dahingehend zu verstehen, dazu gab es auch vielfältige Rechtsprechungen, auch EuGH-Rechtsprechungen, dass eben die Leistung, nicht jede Leistungsbeschreibung ausreichend ist, eine recht pauschale allein reicht nicht. Der Klassiker ist natürlich hier die Erbringung juristischer Dienstleistungen alleine reicht nicht. Gleichwohl sagt der EuGH, kann aber durch eine beigefügte Zeitaufstellung dies dahingehend konkretisiert werden, dass dann die Leistungsbeschreibung eben wiederum ausreichend ist. Da gibt es auch durchaus zuträgliche Entscheidungen vom BfH, die halt dann ja da die andere Geschäftsunterlagen, aus denen sich eben diese Konkretisierung ergibt, mit einbeziehen. Und das führt wiederum zum Stichwort, was wir hin jetzt schon viel, ne, der Dokumentationspflichten, auch hier, dass man da eben darauf achtet, dass diese Leistungsbeschreibung, wenn sie denn schon aus sich heraus nicht alleine ausreichend sind, dass man jedenfalls da noch einmal nachlegen kann, um diesen Vorwurf, der da möglicherweise wieder erhoben wird, dass die Leistungsbeschreibung eben nicht ausreichend ist, die Rechnung deshalb nicht ausreichend ist, dem entgegenzuwirken, indem man halt hier die weiteren Unterlagen halt beifügen kann und dadurch das Ganze konkretisieren kann.
Wobei das vielleicht auch ein Punkt ist, den man nochmal hervorheben sollte, ne? Dass unter Compliance-Gesichtspunkten, also wenn ich es vorher richtig machen will, sollte ich vorher schon darauf achten, dass die Leistungsbeschreibungen in Ordnung sind. Und das ist ja in der Praxis gar nicht so einfach. Ne? Ich weiß, ich selbst schreibe gelegentlich auch Rechnungen, wo einfach nur drin steht, ne, Rechtsberatung im Monat Mai sozusagen. Das wäre ja eigentlich nach der Rechtsprechung gerade noch nicht präzise. Ne? Wird dann erst präzisiert durch Stundenaufzeichnungen und Ähnliches. Aber immerhin ist das ja ein wichtiger Bereich, in dem die Rechtsprechung heute jedenfalls auch die nachträgliche Konkretisierung noch zulässt. Also von daher ist da sozusagen auch ein bisschen die Verteidigungsposition leichter geworden.
Also vielleicht nur der Hinweis an der Stelle, weil das auch häufiger in den Beratungsfragen aufkam mit Blick auf die E-Rechnung. Auch hier ist es so, dass nach den bisherigen Veröffentlichungen vom BMF das nach wie vor darin gesehen wird, ja, dass die Leistungsbeschreibung auch bei den E-Rechnungen den gleichen Maßstab anlegt. Allerdings ist es so, dass hier diese, jetzt um in diesem Bild von der Erbringung juristischer Dienstleistung zu bleiben, die Zeitaufstellung als Konkretisierung weiterhin als Anlage beigefügt werden können. Hier muss man dann natürlich auf die entsprechenden Einhaltungen dieser standardisierten Dateiformate achten. Somit ergibt sich hier sicherlich auch ein neues Feld für Compliance-Maßnahmen, denn ne, wir werden in Zukunft natürlich nicht mehr nur die gute alte Briefpost haben, von der wir gerade sprachen, und mit den Rechnungen in der Briefpost, sondern genauso auch die E-Rechnungen mit ihren eigenen Risikofeldern, die das Ganze nochmal so ein bisschen ja, in die digitalen Risikofelder führt, würde ich es mal bezeichnen.
Jetzt haben wir einen weiteren Punkt. E-Rechnung ist neu, kommt neu, wird neue Probleme aufwerfen. Wir haben eine andere eigene Vorschrift, die jetzt noch relativ neu ins Gesetz eingeführt worden ist. Das ist der 25F des Umsatzsteuergesetzes. Das ist ja, wenn man so will, der ganz große Hammer, jetzt insbesondere auch im steuerstrafrechtlichen Kontext, denn damit ist ja die Rechtsgrundlage geschaffen worden, um eben dem Unternehmer, auch wenn er sich eigentlich zunächst mal compliant verhalten hat, sprich er hat eine ordnungsgemäße Rechnung, er hat auch eine Leistung erbracht worden, er kann das alles brav nachweisen, aber ihm kann jetzt der Vorsteuerabzug trotzdem noch versagt werden. Lieber Linus, was sind da die Grundsätze, die man kennen muss? Was sind zunächst mal die Merkmale, die erfüllt sein müssen, damit diese Vorschrift greift?
Ja, das ist, wie Sie gerade sagten, ne, der Compliance-Hammer schlechthin, ja, weil man befindet sich jetzt in der Situation, wo man genau die Dokumentation und so weiter, die man vorhin besprochen haben, jetzt vorlegen muss. Was ist die Ausgangssituation? Als erstes stellt 25F darauf ab, wir haben eine Beteiligung an einer Umsatzkette und zwar durch Bezug einer Leistung eben oder eben durch die Erbringung einer Leistung. Also wir sind erstmal eingekleidet in eine Umsatzkette. Dann weiter soll diese Einbeziehung in eine, ja, in eine andere Beteiligung auf einer vorhergehenden oder nachfolgenden Umsatzstufe erfolgt sein, die eben, und das ist eben jetzt der Punkt, eine Hinterziehung von Umsatzsteuern nach 370 AO, Steuerhinterziehung, oder eben auch eine Schädigung des Umsatzsteueraufkommens nach 26b, 26c USDG ausreichen soll. Wir haben also den Fall, wir haben eine Missbrauchskonstellation auf anderer Ebene, anderer Stufe, sind hier in der Umsatzkette eingebunden. Und das ist jetzt der Compliance-Aspekt, der dritte Aspekt, der Steuerpflichtige, die Steuerpflichtige wusste von der Beteiligung, Einbeziehung oder hätte von der Beteiligung wissen müssen. Ja, wissen müssen, Herr Wulff. Das ist natürlich das Stichwort schlechthin.
Was soll das sein? Ja. Ne, wobei man vielleicht jetzt für die, die zuhören und sich damit noch nicht so intensiv beschäftigt haben, ne, im Grunde genommen ist das ja die nationale Umsetzung dieser ehemaligen durch den EuGH entwickelten Missbrauchsrechtsprechung. Und der deutsche Gesetzgeber, deshalb ist die Norm ja auch so ein bisschen verquastet, wenn man sie liest, weil das im Grunde genommen Wording von übersetzten EuGH-Entscheidungen ist. Aber das entscheidende Merkmal ist eben, ne, ich bin in der Umsatzkette von mehreren sozusagen Unternehmern. Ich empfange entweder Leistungen oder erbringe sie. Einer von den anderen begeht eine Steuerhinterziehung und ich verliere jetzt meine Rechte allein deshalb, weil ich bösgläubig bin. Und jetzt kann man vielleicht noch sagen, okay, wenn wir jemanden haben, der weiß, dass sein Lieferant eine Steuerhinterziehung begeht oder der im Bewusstsein, dass meine Abnehmer Steuern hinterziehen, Waren liefert, dass man dem dann die Rechte versagt, Vorsteuerabzug versagt oder die Steuerbefreiung für Ausgangslieferungen versagt, kann man ja vielleicht noch mit leben. Aber das Problem ist eben dieses Merkmal, das hätte wissen müssen. Wenn man da zum einen, denke ich, auf unsere Schreibtische guckt, aber auch so ein bisschen in die Rechtsprechung guckt, da entwickelt sich ja nach und nach eine Rechtsprechung, die im Grunde genommen, wo die Finanzgerichte sich so ein bisschen vortasten und jetzt für einzelne Fallkonstellationen Merkmale definieren, wann denn die Betroffenen bösgläubig gewesen sein sollen. Ne, welche Fälle geistern da so durch unsere Akten?
Das ist eigentlich das, was man dann so, wenn man mal irgendwie den Kerscher auspackt und so durch die Reihe der verschiedenen Konstellationen geht, der dann auch letztlich beim Gericht dann landet. Wir haben Fälle, in denen halt auffällig hohe Umsatzwachstum in ganz kurzer Zeit stattfinden. Das wird gerne aufgegriffen. Das wird als auffällig empfunden. Wenn man das halt jetzt in einer Umsatzkette sieht, als Unternehmer, sollte einem das halt eben ja stutzig machen, dass da an dieser Stelle bejaht beispielsweise der BfH auch, ne, das war diese Altgold, der Altgold, sogenannte Altgold-Fall, da bejahte der BGH das wissen müssen, sagt, okay, das hätte dem auffallen müssen, dass er mit einem Kunden in eine Umsatzkette eingebunden ist, der ein ganz kurzes, hohes Umsatzwachstum hervorgebracht hat.
Weil das, ohne, glaube ich, auch ein bisschen spezifisch sozusagen war, weil das eben gerade diesen Altgoldhandelsfall betraf. Ich glaube, es gibt andere, ich sag mal, wenn ich das so sagen darf, seriösere Märkte, wo wir, glaube ich, auch Entscheidungen haben gewinnen können, wo dann Gerichte gesagt haben, das phönixhafte Auftreten alleine ist nicht ausreichend.
Genau, da kam dann eben, dieses Der zweite Punkt, den wir da immer raus identifizieren, diese branchenspezifischen Umsatzzahlen, ja, das ist genau das, was wir jetzt hier unter diesem Stichwort Altgoldfall auch sehen. Ja, also man hat natürlich immer einen gewissen Blick auf, in welcher Branche bewegt man sich. Ja, gehen wir weiter. Der Klassiker ist ja die Umsatzsteuer-ID-Prüfung. Also habe ich innergemeinschaftliche Lieferungen ausgeführt, ohne vorher eine Umsatzsteuer-ID-Überprüfung durchzuführen? Und habe ich die, das ist natürlich auch entscheidend, auch fortlaufend betrieben? Also wenn ich jetzt in einer Geschäftsbeziehung stehe, fortlaufend innergemeinschaftliche Lieferungen führe, reicht es nicht aus, einmal im Jahr 2020 eine Ust-ID-Prüfung durchgeführt zu haben und danach nie wieder? Also da sagt auch der BfH, fortlaufende Überprüfung erforderlich.
Ist diese Entscheidung vom BfH vom 2.7.2021,
genau.
Ne, Aktenzeichen ist, glaube ich, römisch 11, groß R, 40 aus 19, wenn das jemand nachgucken will.
Genau, ne, das war damals die Entscheidung vom BfH, der da auf jeden Fall den Fokus bei der Ust-ID-Überprüfung gesehen hat. Und das sehen wir beispielsweise ja auch häufig in der Prüfung, also in laufenden Betriebsprüfungen. Da wird sich immer gerne an der Umsatzsteuer-ID-Überprüfung aufgehalten, wird die explizit angefragt, ob die stattgefunden hat, und das wird dann ja auch regelmäßig so überprüft, sodass das durchaus ein Merkmal ist, was sich rausgebildet hat in der Praxis.
Gut, aber ne, das ist natürlich ein Feld, was sich sozusagen weiterer Detailbearbeitung harrt und wo man, glaube ich, allen, die darum streiten müssen, im Grunde genommen auch nur an die Hand geben kann, eben, dass man versuchen muss, den Mandanten in einem möglichst guten, seriösen Licht darstellen zu können und auf die Einzelheiten, Branchenüblichkeiten sozusagen einzugehen. Denn es gibt ja umgekehrt auch eine Reihe von FG-Entscheidungen, die dann da auch mal großzügiger sind. Ne? Man hat so ein bisschen immer den Eindruck, dass das auch so ein bisschen Handauflegen ist. Wenn das Gericht den Eindruck hat, dass es insgesamt ein seriöses Geschäftsumfeld, dann sind die auch mal großzügiger als in den Umfällen, die eben von vornherein etwas kritisch beäugt werden.
Ja, und gerade auch aufgrund des hohen Fallaufkommens, also auch bei den Finanzgerichten, ist ja zu erkennen, dass hier durch die ja so erkennbar schwammige Formulierungen mit dem Wissen müssen ja eine große Unsicherheit auch besteht. Also gerade Mandanten fragen ja häufig auch, was hätte ich denn noch alles machen sollen, damit es hier ausgereicht hätte für ein solches Wissen müssen. Und genau um diese Frage beschäftigen sich ja all diese Entscheidungen, sodass das ein weiterer Prozess ist, an dem man einfach dranbleiben muss und zumindest aus den bisherigen Entscheidungen dann irgendwie seine Lehren zieht mit den gerade genannten Kriterien.
Gut, dann haben wir im Grunde genommen ja über die Eingangsseite gesprochen. Sollen wir nochmal in Highlights sozusagen über die Ausgangsseite sprechen? Was sind da die typischen Compliance-Felder? Ich glaube, ne, was man stichwortartig jedenfalls sagen, hervorheben kann und muss, ist diese Abgrenzung zwischen steuerbegünstigten und steuerfreien Ausgangsumsätzen. Da gilt es natürlich, sich im Grunde genommen um Unternehmen klarzumachen, welche begünstigten Umsätze habe ich, wo ich ermäßigte Steuersätze habe oder wo ich Steuerfreiheit ansetze, und da saubere Kriterien zu entwickeln, damit dann die materiellen und auch die formellen Voraussetzungen dafür eingehalten werden. Ganz besonders problematisch ist das natürlich im Bereich der innergemeinschaftlichen Lieferungen. Wie sind da die Erfahrungen?
Ja, weil das allein schon mitschwingt, ja, bei der innergemeinschaftlichen Lieferung haben wir ja die Grenzüberschritte, haben wir das deshalb nicht ohne Grund ja auch bei 25F häufig auch die Konstellation mit innergemeinschaftlichen Lieferungen, die daraus erfolgte Steuerbefreiung wird dann versagt. Das ist einfach hier missbrauchsanfällig, also auch hier haben wir einfach da ein hohes Risikopotenzial. Was sind die Voraussetzungen, die Nummern dafür? Im Rahmen von 6a USDG. Als erstes natürlich, dass wir überhaupt eine Ware haben, die durch Lieferung über die Grenze gebracht wurde. Wir brauchen also diese Beförderung innerhalb des Gemeinschaftsgebiets. Das ist schon häufig Streitpunkt, nämlich ob diese Lieferung tatsächlich so stattgefunden hat. Zweiter Aspekt, ist Voraussetzung, ist natürlich die Abnehmeridentität und Qualität. Also haben wir einen Abnehmer, der die Ware dann für sein Unternehmen erworben hat, oder ist eine juristische Person, die eben nicht für den unternehmerischen Bereich erwirbt, oder Sonderfall der Kfz-Handel. Das ist halt dann der Punkt, der halt vor allen Dingen bei der Frage der Abnehmeridentität dann Probleme häufig aufwirft. Und als dritte Säule sozusagen ist dann natürlich die Erwerbsbesteuerung in dem jeweiligen Land. Also da wird einfach wieder das europäische Mehrwertsteuersystem kommt hier zum Tragen. Wenn wir natürlich eine Steuerbefreiung in Deutschland für eine innergemeinschaftliche Lieferung haben, dann muss auch sichergestellt sein, dass das natürlich dann auch in dem entsprechenden Mitgliedstaat der Umsatzbesteuerung unterworfen wird. Das sind die drei Voraussetzungen dafür. Und ja, mit im Hinblick auf die Compliance-Strukturen dazu, Herr Wulff, da sind wir ganz häufig, ja, ich sagte gerade schon mal bei den
bei der Warenlieferung, aber auch bei der Nachweisfrage über die Abnehmereigenschaft, nicht wahr?
Ja, das ist da der Punkt, den wir schon angesprochen hatten, insbesondere, dass das alles steht und fällt mit der hinreichenden Abfrage und des Nachweises der Umsatzsteuer-ID des Leistungsempfängers. Und dann, wenn man der BFH-Rechtsprechung folgt, eben bei länger andauernden Leistungsbeziehungen im besten Fall nicht nur einmal am Anfang, sondern dann auch kontinuierlich nochmal wieder erneuert abzufragen, um sicherzustellen, dass die eben auch nicht nachträglich entfällt.
Ja, also das ist sicherlich auch ein Punkt für Compliance-Prozesse, also Prozesse da zu implementieren, einfach das automatisch durchführen zu lassen. Regelmäßig haben wir dann die genau das auch längst implementiert haben. Also da dann auch bei den, wenn die Fragen dann kommen in der Betriebsprüfung beispielsweise, dann direkt passgenau zu den jeweiligen Kunden das dann auch vorlegen können. Aber das ist genau der Punkt, um den dann gestritten wird im Zweifel, weil einfach ja jede einzelne Lieferbeziehung dann auf den Prüfstand kommen kann. Und der Vollständigkeit halber natürlich dann im Bereich der, ist eine Ware dann tatsächlich auch ausgeliefert worden, dann da könnte man auch wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu füllen, weil es so häufig jetzt auch Gegenstand von Streitfällen geworden ist. Die Gelangsbestätigung, also haben wir hier den Nachweis darüber, dass dann eben auch die Ware ins Ausland gelangt ist. Und hier dann häufig auch den Streit darum, wie wurde diese Gelangsbestätigung kommuniziert. Also das sind alles dann diese Punkte, die sich an dieser Stelle rund um die Compliance-Prozesse weben und die dann natürlich auch ganz entscheidend für die Argumentationsführung sind.
Gut, aber in der Tat, ich glaube, ne, insbesondere die Transportdokumentation, also Stichwort Gelangsbestätigung, ist wahrscheinlich ein Thema für einen eigenen Podcast, weil das dann sehr ins Detail geht. Ich glaube, schlussendlich muss man an der Stelle sagen, es geht unter Compliance-Gesichtspunkten darum, sozusagen einmal sauber die Voraussetzungen zu definieren. Und dann geht es vor allem aber natürlich um Schulung und Anweisung der Mitarbeiter und dann auch um die Sorgfalt, dass die Kriterien, die man einmal definiert hat, auch streng und strikt eingehalten werden. Denn ich glaube, die Fälle, die bei uns auf den Schreibtischen landen, sind dann eben häufiger auch solche Fälle, wo es zwar mal Vorgaben gab, aber dann in der Praxis was eingerissen ist und im Streitfall man dann feststellt, die schönen Kataloge, die man mal entwickelt hat, sind eben nicht so astrein umgesetzt worden im Einzelfall. Das ist dann im Grunde genommen auch wieder eine Frage der Hygiene und der Kontrolle, ne, die da unternehmensintern wohl oder übel sozusagen eingehalten werden muss. Ich glaube, ne, es gibt noch andere Felder. Ich meine, was sind so die anderen Highlights, die wir jetzt nicht im Detail noch behandeln können? Aber ich glaube, zwei Themen kann man jedenfalls nochmal unter Compliance-Gesichtspunkten jedenfalls schlaglichtartig herausheben, ohne darauf jetzt im Einzelnen einzugehen. Welche Themen wären das, die wir sozusagen dann fürs nächste Mal mit auf den Weg geben können?
Also zum einen haben wir natürlich das Feld um 14c, also ob eine falsche Rechnung ausgestellt wird und sich daraus eben eine Umsatzsteuerpflicht ergibt. Und auch in diesem Kontext 14c gibt es jetzt natürlich verschiedene Fragestellungen. Wer ist Aussteller einer solchen Rechnung? Also haben wir hier Zurechnungsfragen beispielsweise über die Stellvertretung. Dann gibt es natürlich Besonderheiten bei Gutschriften. Und zuletzt natürlich auch Steuerausweis bei Innenumsätzen einer umsatzsteuerlichen Organschaft, ob hier überhaupt 14c Absatz 2 Anwendung findet. Also all diese Themen ranken sich jetzt hier um 14c. Das wären nochmal sicherlich einige Punkte, die man auch unter Compliance-Gesichtspunkten im Blick haben sollte. Ein weiteres größeres Feld ist auch das Risikofeld um die umsatzsteuerliche Organschaft, nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 USTG. Also insbesondere hier, ob wir hier umsatzsteuerlich unerkannt eine Organschaft haben, also ob die finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Eingliederung ja sich vorliegt und deshalb unerkannt eben es zu einer umsatzsteuerlichen Organschaft gekommen sein kann mit den entsprechenden Folgen, die sich daraus eben ergeben. All das würde jetzt hier zu weit führen, das im Detail zu beleuchten, aber das sind natürlich weitere Punkte, die man auf der Compliance-Klaviatur mit bedenken muss.
Also Highlights, die man nochmal setzen kann, wo Probleme entstehen können, die uns jetzt aber hier zu weit führen würden. Wir sind mit unserem Timeslot, den wir uns vorgenommen hatten, für heute durch. Wir haben einen Überblick, einen Ritt, wenn Sie so wollen, durch die Compliance-Fragen bei der Umsatzsteuer gemacht. Wenn Sie dazu ergänzende Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an. Im Übrigen, bleiben Sie compliant. Wir wünschen Ihnen einen guten Tag. Dankeschön.
Vielen Dank.